die Schrift schriftgemäß erforschen. Manche werden vielleicht denken, das klingt aber gefährlich. Ist es aber nicht ihr Leben. Die Wahrheit ist immer einfach, wenn man sie kennt. In Christus Jesus, liebe Geschwister, wir alle haben sicher schon öfter und manchmal mit anderen Gläubigen über paulinische Wahrheiten gesprochen und dabei diese oder jene Antwort, ja sogar Ablehnung hinnehmen müssen. Besonders wenn wir diese Notwendigkeit aus 2. Timotheus 2, 15, befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als unbeschämten Arbeiter, der das Wort der Wahrheit richtig schneidet. Wenn wir dies bekunden und bezeugen, was ja im Grunde jedem gläubigen Herz geradezu der Schlüssel zu einem rechten Verständnis und außerdem zu tieferer Erkenntnis ist, zum Lobpreis und Dankbarkeit führt und die Freude im Herrn und an seinem Wort vermehrt. Außerdem ist es eine Anweisung, eigentlich ein Befehl an alle Gläubigen, um der Lehre des Paulus in allem zu folgen, zu der wir ja übergeben wurden. Immer wieder bekommen wir diesbezüglich zur Antwort, dass alle Schrift von Gott ist, Gott gehaucht. Bei einem solchen Austausch in letzter Zeit dachte ich, dass das für uns alle auch mal wieder wichtig ist zu betrachten. Ja, alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung, zur Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Wenn wir dann bezeugen, dass das natürlich stimmt, dass das ganze Wort Gottes zu uns spricht, wir aber nur in den Briefen, nur in Anführungszeichen, den Briefen des Apostel Paulus vorkommen, nur in diesen unsere Stellung in Christus mit allen dazugehörigen Segnungen geschrieben stehen, ja unser sind, wir gemeint sind. Siehe dazu Epheser 2, 11 bis 22. Dass diese unseres Gottes und Vaters Mitteilungen, seiner und des Sohnes Liebe, seiner überströmenden Gnade an uns gerichtet sind, in Wahrheit an alle Gläubigen der gegenwärtigen Verwaltung der Gnade. Dann kommt es vor, dass wir den Vorwurf hören, wir würden die Bibel so klein machen. Das ist etwa gerade die Größe von unseren Paulusbriefen. Das habe ich schon öfters mal hören müssen. Die Verse der Wortheilung, um die es uns geht, stehen in den anderen heute gelesenen Übersetzungen nicht so. Und deshalb ist den allermeisten diese Wahrheit verschleiert, wenn nicht gar unbekannt. Aber auch hier trifft ja zu, was in Römer 10, 14 und 15 inhaltlich steht. Wie sollen sie es glauben, wenn es ihnen niemand sagt? In unserem UR 80 ab Seite 35 haben wir einen Artikel von A. Lodi, einem Mitarbeiter von unserem Bruder Eik Noch, zu diesem Thema »Gott hat gesprochen«. Ich zitiere mal dieses Schriftwort, 2. Timotheus 3, 16, 17, alle Schrift und so weiter, betont mit allem Nachdruck, dass Gott selbst durch die Männer gesprochen hat, die dazu berufen waren, sein Wort aufzuzeichnen. Er hat sein Wort groß gemacht über alle seine Namen, nach Psalm 138, 2, weil er darin den Menschen sich selbst, sein Dasein, seine göttliche Weisheit und seine alles übersteigende Liebe enthüllt hat, damit sie von seinem Licht erleuchtet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir sein Wort in uns aufnehmen, werden wir von seinem Licht erfüllt, Er schenkt uns Wahrheit zur Erkenntnis der Rettung durch Glauben in Christus Jesus für unser gegenwärtiges Leben, ebenso wie für das zukünftige, unauflösliche Leben in Herrlichkeit. Sein Wort offenbart uns die Fülle seiner unaussprechlichen Liebe. Nur diese Liebe allein kann unser Herz wahrhaft erfüllen und befriedigen. Nichts anderes kommt dem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses seiner Liebe in Weisheit und Erkenntnis seines Wortes und Willens gleich. Falsche Auffassungen, Spinnweben menschlicher Überlieferungen verdunkeln nur allzu oft das Licht, sodass die Menschen in Dunkelheit und Verwirrung einhergehen. Daher haben gläubige Diener Gottes, gemeint ist Bruder Ari Knoch und seine Mitwerker, sich mehr als ein Vierteljahrhundert lang bemüht, die weitgehend unverfälschten Aussagen des Grundtextes eingehend zu studieren, eine wortgetreue Übersetzung zu erstellen und zu veröffentlichen, um sie allen Wahrheitssuchenden zugänglich zu machen, damit sie vollgewiss sein können über das, was uns Gott tatsächlich enthüllt und bekannt gemacht hat. Durch diese sorgfältige, im Glauben, unter Gebet und Flehen unermüdlich verrichtete Arbeit sind viele kostbare Wahrheiten wiederentdeckt worden, und das zum Segen für alle, die ernsthaft und aufrichtig in Gottes Wort forschen. Die Liebe Gottes drängt uns, unsere Erkenntnis mit allen zu teilen, die hörende Ohren haben, deren Herz aufgeschlossen ist für den Reichtum der Gnade und der geistlichen Segnungen. Darum ist auch diese Betrachtung geschrieben worden, damit der Lichtglanz der Herrlichkeit, der Weisheit, Liebe und Gnade Gottes hell erstrahle zur Verherrlichung seines Namens. Zitat Ende. Ihr Lieben, die Grundlage unserer Verbundenheit mit Gott als unserem Vater hinsichtlich der Rettung und Aussöhnung ist ja das überaus kostbare Geschenk seiner Gnade. Diese Gnade ist eine unverdiente Gunst durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist. Sein Glaube, sein Gehorsam hat für uns diese Gnade erwirkt. Und wir dürfen sie im Glauben annehmen und dürfen sie im Gehorsam des Herzens ausleben. Eine andere Grundlage hat unser Offenbarwerden vor unserem Herrn und Haupt an jenem Tag der Preisrichterbühne. Lohn und Lob hängen von unserer Treue ab, das heißt, wie fest wir im Glauben gewurzelt und gegründet sind, ob wir standhaft und beständig waren, ob wir uns ernstlich um Erkenntnis bemüht haben und gewissenhaft, gehorsam und mit Freuden das Gute getan haben und nach seinem Willen und Wohlgefallen unser Glaubensleben geführt haben. Er hat uns ja nicht in Unkenntnis gelassen über das, was wir tun sollen. Vielmehr hat er uns klare, unmissverständliche Anweisungen gegeben, wie wir uns ihm als Bewährte darstellen können. Befleißige dich, dich selbst, Gott bewährt darzustellen, als unbeschämten Arbeiter, der das Wort der Wahrheit richtig schneidet. Die logische Folge wäre, wenn wir das nicht beachten, wir dort als beschämte Arbeiter dastehen werden. Aber das muss nicht sein, das sollte nicht so sein. Denn es sind ja nicht Menschenworte, sondern es ist Gottes Wort. Eine Anweisung von ihm an uns zu einem gesunden Glaubensleben. Alle seine Worte sind ein geistgehauchter Gedanke zum Nutzen jedes Gläubigen in Christus Jesus. Was er sagt, soll in unserem Herzen Wurzel fassen, damit wir seinen Willen in Ehrfurcht erkennen und danach handeln. Wir sollen sein Wort in unseren Herzen bewegen und im Glaubensgehorsam danach leben. Wie glücklich wären wir, ein weiteres Zitat aus jenem UR 80, könnten wir die Fülle des Reichtums des Wortes Gottes allen unseren Lesern zugänglich machen, damit der Lichtglanz seiner Herrlichkeit und seiner Weisheit in Wahrheit unsere Herzen erfülle. Und selbst ist die konkordante Übersetzung, die so sinngetreu wie nur möglich die Worte der Schrift in unserer Sprache wiedergibt, eine unschätzbare Hilfe. Wir sind sicher, dass dadurch jeder ernsthaft Suchende angeregt wird, betend in der Schrift zu forschen, um zu erfahren, was jedes einzelne Wort wirklich bedeutet und aussagt. Denn zu unserer eigenen Schande lesen wir über so vieles hinweg, gerade weil wir meinen, alles schon in- und auswendig zu kennen, so dass uns die Gewichtigkeit des göttlichen Wortes oft gar nicht mehr zum Bewusstsein kommt. So ist es auch bei dem hier behandelnden Text, der uns allen geläufig ist, aber eben darum verkennen wir nur zu leicht den Ernst der Ermahnung, uns zu befleißigen. Das heißt, uns ernsthaft zu bemühen, uns Gott bewährt darzustellen. Ihr Lieben, nicht zu kritisieren oder jemand schlecht zu machen, aber um unseren Geist erneut zum Nachdenken anzureden, wollen wir einmal sehen, wie in den verschiedenen Übersetzungen der erste Teil des zitierten Satzes lautet. So sagt Menge, sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen. Zürcher sagt, sei eifrig, dich Gott als bewährt zu erweisen. Die Lutherbibel von 1975 sagt, bemühe dich darum, dich vor Gott als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter zu erweisen. Trachte danach, vor Gott als ein bewährter Arbeiter dazustehen, so sagt Bruns. Tue dein Äußerstes, dich als bewährt Gott darzustellen, Neue Weltübersetzung. Befleißige dich, dich Gott bewährt darzustellen, in Elberfelder. Ihr Lieben, sei eifrig, bemühe dich, trachte danach, tue dein Äußerstes, befleißige dich. Da gibt es auch in anderen Übersetzungen gar keinen Zweifel, wie ernst die Ermahnung gemeint ist. Und es gibt auch keinen Zweifel darüber, dass die Folgen des Nichtbemühens wie der falschen Schriftheilung ebenso ernst sind. Nämlich, es wären dann Unbewährtheit und es wäre Untauglichkeit und Beschämung. Wer möchte so vor dem Herrn stehen an jenem Tag? Der zweite Teil von 2. Timotheus 2,15 ist jedoch in den meisten Übersetzungen ungenau und deshalb verschwommen. Die Lutherbibel von 1913 sagt noch, der da richtig teile das Wort der Wahrheit. Und so steht es auch in der sogenannten Scofield-Bibel, die ja den Luthertext von 1914 hat. Aber in den später überarbeiteten Luthertexten steht, der das Wort der Wahrheit richtig austeilt, die gute Nachricht sagt, unverfälscht weitergibt, Bruns, mit dem Wort der Wahrheit richtig umgeht. Ähnlich auch alle anderen neue revidierten Übersetzungen. Wir fragen uns, wie aber soll es richtig ausgeteilt, unverfälscht weitergegeben, richtig damit umgegangen werden? Auf diese Art kann dann jeder machen, wie er denkt und wie er will. Gottes Wort lässt uns darüber aber nicht im Unklaren, denn er sagt, indem man es richtig schneidet, konkordant übersetzt, und nur so kann es richtig ausgeteilt, unverfälscht weitergegeben, richtig damit umgegangen werden. Richtig schneiden bedeutet nichts anderes, als dass wir denen lassen sollen, zu denen es Gott gesagt hat, die er auch gemeint hat. Wenn er also Israel sagt, dann meint er auch diese. Wenn er in der heutigen Verwaltung der Gnade uns, seine Heiligen und Geliebten in den Briefen unseres Apostels Paulus anspricht, dann gilt es uns in aller Deutlichkeit, aber auch in diesen, den Paulusbriefen, ist zu beachten, was anfangs Gültigkeit hatte und später abgetan wurde. Dass zwischen den Vorbereitungsbriefen und den Vollkommenheitsbriefen auch richtig geteilt werden muss. Ein treffliches Beispiel sind die Geistesgaben in 1. Korinther 12. Sie dienten zur Auferbauung, zur Förderung. Es gab zu jener Zeit noch nicht das vervollständigte Wort Gottes. Paulus durfte noch nicht alles bekannt machen. Gott hat ihm stufenweise eins nach dem anderen, und das in aller Weisheit und Besonnenheit, mit Liebe nach seinem Wohlgefallen das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Nach Epheser 1, 8b und 9. Und ihr Lieben, das war beziehungsweise ist doch bei uns auch so. Oder haben wir schon in den ersten Jahren unseres Glaubenslebens alles gleich gewusst, begriffen? Es war und ist auch weiterhin ein Wachstum. In manchen Gemeinschaften wird heutzutage der richtige Glaube zum Beispiel an Zungenreden, an Weissagen oder Visionen gemessen. Die Schrift aber sagt, dass sie abgetan werden, wenn die Reife kommt. Mit den Vollkommenheitsbriefen ist diese Reife da. Gemeint ist, dass Gott durch seinen Apostel und Propheten Paulus das Wort Gottes vervollständigen ließ, dass Paulus die letzten Geheimnisse, die zu jener Zeit der Unmündigkeit, gestern haben wir davon auch gehört, es war die Zeit der Unmündigkeit, noch in Gott verborgen war, nun aber offenbarte, dass es danach nichts mehr Neues gibt. Das bedeutet, dass uns unser Gott und Vater im geschriebenen Wort alles wissen lässt, was wir wissen sollen. Eingangs haben wir ja in den Versen Kolosser 1, 24 bis 29 davon gelesen, um jeden Menschen in Christus gereift darzustellen. Also nicht überhaupt nur jeden Menschen, sondern jeden Menschen in Christus. Also jeden Gläubigen an sein ihm aufgetragenes Evangelium, wozu ich mich mühe und ringe, seinem Einwirken entsprechend, das sich in mir als wirksam erweist in Kraft. Ihr Lieben, jene Zeit der Geistesgaben in Korinth war, wie schon erwähnt, die Zeit der Unmündigkeit. Das geht aus den Versen 1. Korinther 13, 11 hervor. Es waren aber auch unter anderem Kräfte des zukünftigen Äons, dem Tausendjahrreich, die sowieso mit der Beiseitesetzung des auserwählten Volkes und dem Wechsel der Pfingstverwaltung und Übergangsverwaltung zur Verwaltung der Gnade, die nun zur Reife kam, nicht mehr passte. Das Prinzip in unserer Verwaltung lautet, dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. 2. Korinther 12, 9. Wo also Gnade herrscht, haben diese Geistesgabe nichts mehr zu suchen, kommen auch nicht mehr vor. Wir lesen in Epheser 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchses, der Vervollständigung des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, von jedem Wind der Lehre wie von brandenden Wogen hin und her geworfen und umhergetragen, durch die Unberechenbarkeit der Menschen, durch die List, die darauf ausgeht, den Irrtum planmäßig zu verbreiten. Und wenn ich gestern Abend daran erinnern darf, was uns Endre so nahe gebracht hat, diese herrliche Wahrheit, in der Stellung in Christus gibt es nur Mündige. Aber in unserem Wandel kann es zu Unmündigkeit kommen. Da kann es sein, dass wir unerzogene Kinder sind. Beim Abschied der Ältesten von Ephesus sagt er ihnen, dass sie wachsam sein sollen, weil aus ihrer Mitte Männer aufstehen werden und verdrehte Dinge sprechen, um die Jünger an sich zu reißen. Darum wachet, dessen eingedenk, das heißt, erinnert euch, denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Apostelgeschichte 30 und 31. Es dürfte uns, ihr Lieben, nicht unbekannt sein, dass Satan gerade das, was Gott in der einen Verwaltung tut, in der anderen nicht mehr, von dem Widerwirker, dem Diabolos, auf Deutsch Durcheinanderbringer, nachgemacht wird, indem er sich in einen Boden des Lichts verstellt. 2. Korinther 11, 15. Daher ist es auch nichts Großes, dass sich auch seine Diener als Diener der Gerechtigkeit verstellen, deren Abschluss aber ihren Werken entsprechend sein wird. Deshalb, ihr Lieben, ist es doch so wichtig, dass wir das Wort der Wahrheit richtig schneiden, uns befleißigen, es zu lernen und uns nicht von falschen Geistern hereinlegen lassen, irreführen lassen, irregeführt werden. Was gibt es doch nicht alles für Irrtümer, wenn diese Anweisung nicht beachtet oder falsch interpretiert wird? Außerdem wüssten wir ja nichts von dem Einteilen der Äonen, hätten keine Erkenntnis der verschiedenen Verwaltungen, keine Unterscheidung der verschiedenen Tage, dem Menschentag, dem Tag Christi, dem Tag des Herrn, dem Tag Gottes und noch manches mehr. Nicht zu vergessen sind die verschiedenen Erwartungen der unseren, der auserwählten Körperschaft Christi nach oben, wo unser Bürgertum ist, inmitten der überhimmlischen und dem Erwartungsgut des auserwählten Gläubigen Israel, seine Braut, für die Segnungen auf Erden. Das dürfte doch keinem schwerfallen, hier den Unterschied zu sehen. Ihr Lieben, als ich zum ersten Mal, darf ich mal euch bekennen, von dieser Anweisung hörte, da war es, als ob jemand ein Licht einschaltet. Plötzlich waren viele Fragen, die ich hatte, die mich damals umtrieben, gelöst. Wenn wir diese und andere Anweisungen befolgen, erkennen wir, die Schrift erklärt sich selbst. Wir lernen, die Schrift schriftgemäß zu erforschen. Dazu darf ich noch einmal aus diesem UR von Lodi A. Lodi zitieren. Uns wurde schon oft die Frage vorgelegt, wie in Gottes Wort geforscht werden soll, um die rechte Erkenntnis und geistliches Verständnis zu erlangen. Wenn es darum geht, welche Methode wohl die beste ist, dann stehen wir vor der verwirrenden Tatsache, dass es fast so viele Methoden wie Lehrer gibt. Und jeder für sich in Anspruch nimmt, die Methode gefunden zu haben. in der Erkenntnis dieses beklagenswerten Zustandes und in Übereinstimmung mit allen, die gewissenhaft in der Schrift forschen, sowie in dem festen Glauben, dass Gott sein Wort nicht nur inspiriert, sondern dass er auch Hinweise gegeben hat, wie wir darin forschen und die Wahrheit erkennen können. Legen wir jedem Leser drei Aussprüche ans Herz, die uns, wenn sie glaubend erfasst und angewendet werden, vor allem leeren Geschwätz, festgefahrenen Überlieferungen schützen. Wer diese Ermahnung fest in Herz und Sinn bewahrt, wird unbeirrbar und unerschütterlich fest in Herz und Sinn bewahrt und gegründet sein. Ihm wird ein Reichtum zuteil, der ihn mit überragender Freude und tiefem Frieden erfüllt. Erstens, habe ein Muster gesunder Worte. 2. Timotheus 1,13. Zweitens, prüfet, was wesentlich ist. Philipper 1,10. Und drittens, eben unser Vers, befleißige dich, das Wort der Wahrheit richtig zu schneiden. Er schreibt weiter, der Wert dieser inspirierten göttlichen Ermahnungen kann beim Erforschen der Schrift gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Lange Jahre des Studiums und der Verkündigung des Wortes Gottes haben erwiesen, welche unfehlbare Richtschnur sie sind. Möge jeder Gläubige sie sich zutiefst zu Herzen nehmen und danach handeln, um nicht irregeleitet zu werden. Zitat Ende. In seinem letzten Brief an Timotheus schreibt der Apostel Paulus, habe ein Muster gesunder Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus sind. 2. Timotheus 1,13. Wenn es schon unter Menschen, ihr Lieben, wichtig ist, Gedanken durch Worte auszudrücken, und zwar so, dass gar keine Missverständnisse aufkommen, wie viel wichtiger ist es dann in Bezug auf das Wort Gottes? Nur ein Muster gesunder Worte, die exakt das zum Ausdruck bringen, was Gott in den Originalsprachen der Schrift niedergelegt hat, kann uns auch exakt seine Gedanken vermitteln. Gott hat ja sein Wort nicht in deutscher Sprache niederschreiben lassen. Alles sind ja lediglich Übersetzungen aus dem Hebräischen, Chaldäischen oder Griechischen. Es wird aber jedem einleuchten, dass uns die genauen Gedanken Gottes verschlossen bleiben müssen, wenn wir kein Muster gesunder Worte haben, die so wortgetreu und präzise wie nur möglich den Sprachen entsprechen, in denen Gott zu den Menschen gesprochen hat, um sich zu offenbaren. Sonst haben wir bestenfalls eine Übersetzung, die das widerspiegelt, was Menschen meinen, was Gott gesagt haben könnte, und das ist doch nicht der Sinn der Sache. Wir haben uns sicher auch schon manchmal gefragt oder sind gefragt worden, wenn doch Gott die Bibel schrieb, das heißt inspirierte und von heiligen Männern schreiben ließ, und uns durch den Geist, den Heiligen, in alle Wahrheit hineinführt, wieso kommt es dann, dass der eine dies und der andere etwas anderes aus seinem Wort herausliest? Bei vielen beginnt die Verwirrung schon, ehe sie die Bibel überhaupt lesen, weil sie eine vorgefasste Meinung haben und dann in der Schrift ihre Auffassung bestätigt sehen wollen oder gar nach Widersprüchen suchen. Die eigentliche Ursache liegt jedoch darin, dass sie Gottes Wort durch eine falsche Brille sehen, nämlich durch Gedanken menschlicher Weisheit und menschlicher Lehren und Philosophie. Dabei ist es gar nicht von Bedeutung, was wir über Gott denken, sondern es ist ja allein wichtig, was Gott über uns denkt. um das zu erfahren, um sein Wesen, seinen Willen, seine Pläne und seine Verheißungen zu erkennen, braucht es ein Muster gesunder biblischer Worte, das heißt göttlicher Worte. Das sagt auch in aller Klarheit 1. Korinther 2, 13. Nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie uns lehrt, indem wir geistliche Dinge mit angemessenen geistlichen Worten erklären. Die Tatsache, ihr Lieben, dass gesunde Worte unerlässlich sind für ein klares Verständnis göttlicher Offenbarung, wird nachdrücklich durch die Feststellung untermauert, dass alle Schrift Gott gehaucht ist. Der Psalmist stellt schon fest, die Worte Jehwe sind reine Worte, Silber, geschmolzen im irdenen Tiegel, das heißt durch auserwählte Menschen niedergeschrieben, gefiltert siebenfach, Psalm 12, 7. Christus hat nach seiner Erhöhung zur Rechten Gottes nicht aufgehört zu reden. Es sind aber nicht nur Offenbarungen an seinen Jünger, dem Johannes, sondern ganz besonders an den Apostel Paulus, um eine besondere Gemeinde zu gründen, die seine Körperschaft sein soll. Er wählte der Herr auch ein besonderes Werkzeug, den Saulus, später Paulus. Die Auserwählung und Bestimmung dieser Körperschaft geschah zwar schon vor dem Niederwurf der Welt, blieb aber bis zum Zeitpunkt der Erhöhung unseres Herrn verborgen und geheim. Zu Paulus sprach der erhöhte Herrn für uns und durch ihn den Apostel der Nationen zu uns. Allein diese Aussprüche unseres Herrn geben uns Auskunft über unsere von Gott vorhergeplante Bestimmung und beinhalten ein Muster gesunder Worte. Den unvernünftigen Galatern versichert Paulus, dass das von ihm verkündigte Evangelium nicht menschengemäß sei, weil er es nicht von Menschen erhielt und auch nicht von solchen gelehrt wurde, und es auch nicht selbst erfand, sondern durch eine Enthüllung Christi. Galater 1, 12. Damit ist ja erwiesen, dass seine Briefe in erster Linie das Wort Christi ist, das wir ja besonders reichlich innewohnen lassen sollen. Kolosser 3, 16. Von ihm erhielt er es, um es an alle Auserwählten und Berufenen weiterzugeben, ein Muster gesunder Worte. Das allein meint er auch, wie er sich in 1. Timotheus 6 ausdrückt, wenn jemand anders etwas anderes lehrt und nicht mit den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus herzukommt, und der Lehre, die der Frömmigkeit entspricht, der ist dünkelhaft und meistert nichts. Aus dieser klaren und sicheren Erkenntnis heraus konnte Paulus auch mit solcher Bestimmtheit an die Galater schreiben: Aber wenn auch wir, selbst wir, also auch wir, oder ein Bote aus dem Himmel euch etwas Andersartiges neben dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, was? Er sei in den Bann getan. Galater 1, 8. Diesen Bann, ihr Lieben, der weitgehend in der Christenheit vorherrscht, bekommen wir zu spüren, wenn wir zum Beispiel vom richtigen Schneiden des Wortes der Wahrheit reden und um zu bezeugen, was Gott ja für herrliche Wege des Heils mit der ganzen Menschheit, ja mit dem ganzen All zu gehen gedenkt. Was alles ungesunde Worte sind, lassen wir heute weg, in unserer Betrachtung weg. Aber es kann ja gelesen werden in diesem Artikel OR80 und auch in unserer Schriftenreihe, dort hinten im Büchertisch, ein Muster gesunder Worte. von Wilhelm Schaffhauser. Und es ist gut, ihr Lieben, wenn wir das alles mal wieder nachlesen. Zum Schluss noch ein wenig vom Prüfet, was wesentlich ist, Philipper 1,10. Mit anderen Worten, wir sollen prüfen, was wirklich wichtig ist, was wesentlich ist. Aber prüfen ist aber Arbeit. Und das wiederum braucht Zeit. Und Zeit, sagen die meisten, haben sie nicht. Ihr Lieben, wenn wir uns aber Zeit nehmen, um zu prüfen, um überhaupt in der Schrift zu lesen, zu studieren, die betreffenden Stellen nachschlagen, dann werden wir erkennen, dass gerade das keine verlorene Zeit, keine vergeudete Zeit war. Von den Gläubigen in Berea berichtet uns Apostelgeschichte 17,11, sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und erforschten täglich die Schriften, ob sich dies alles so verhalte. Und jene Gemeinden in Berea, Thessalonicher und so weiter hatten zu jedem Zeitpunkt noch nicht das vervollständigte Wort Gottes, was wir heute haben. Wenn wir diese Briefe unseres Apostels Paulus, die aus dem Gefängnis in Rom nicht hätten, ihr Lieben, bedenken wir mal, wie arm wären wir. Wir wären nur Gäste und so weiter. Sein Dienstherrn, dem der Paulus in Treue sklavte und für den er in all den Jahren der Missionsreisen unermüdlich unter vielen Strapazen wie auch mancherlei Drangsale innerlich und äußerlich unterwegs war, ließ ihn um das Wort Gottes zu vervollständigen, in Rom zur Ruhe kommen und all das niederzuschreiben, was für uns so wichtig und als das Wesentliche bezeichnet werden kann. Und im tiefsten Grund ist es die Liebe Gottes in Christus Jesus. Sie ist und bleibt das Wesentliche. Denn sie wird ja niemals hinfällig oder schwach. Sie ist der überragende Weg. Diese Liebe sollen wir in Betracht ziehen und ihr nachjagen. 1. Korinther 13, Vers 8. Und dafür bete ich, sagt Paulus in Philipper 1, 9-11, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Feingefühl dazu überfließe, dass ihr prüfet, was wesentlich ist, damit wir alle auf den Tag Christi aufrichtig und unanstößig seid, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes. Amen.